Die Kinder spüren das und wundern sich dann, warum ich falsch bin. Und sie sind gar nicht falsch, sondern ihnen fehlt einfach Information. Es gibt Menschen, die glauben das, und es gibt Menschen, die glauben das, und wir wissen es einfach nicht so genau.
Das finde ich auch wichtig, ne? Ich weiß es nicht.
Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen,
wenn ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
Wenn ich gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcasts. Heute spreche ich mit Svana Seidel. Sie wird sich gleich selbst vorstellen. Und wir zwei haben uns überlegt, für den Memento-Tag, jetzt am 8.8., zu diesem Zeitpunkt wird auch die Podcast-Episode veröffentlicht, unseren Beitrag zu leisten. Der Memento-Tag ist ein Tag, der uns daran erinnert, bewusst zu leben. Und das Team hinter Memento ruft dazu auf, Aktionen und Veranstaltungen rund um den Tod, das Sterben und die Vergänglichkeit zu organisieren. Svana und ich haben uns überlegt, dass wir mit euch über den Umgang mit Trauer und Sterben und Tod mit Kindern sprechen. Wir haben über Instagram dazu aufgerufen, dass Eltern uns Aussagen ihrer Kinder senden, Fragen ihrer Kinder, die sich um dieses Thema drehen. Und diese Fragen haben wir aufgenommen und möchten euch gern unsere Antworten in diesem Podcast dazu geben. Svana, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Svana Seidel und bin anthroposophische Kunsttherapeutin. Mein Schwerpunkt ist Kreativität und Kunst mit Elementen der Gesprächstherapie zu verbinden in der Trauerarbeit. Ich selber bin ausgebildete anthroposophische Kunsttherapeutin, Heilpraktikerin und seit vielen Jahren Dozentin. In meiner eigenen Praxis arbeite ich viel mit Sterneneltern und habe ein Buch geschrieben, das mein Kind im Herzen. Dieses verbindet Trauer und Kreativität auf liebevolle Weise und schafft einen Ort, an dem Eltern eine Erinnerung schaffen können für ihr Kind.
Und du hast auch einen ganz, ganz privaten Hintergrund, dich mit diesem Thema Sternenkinder auseinanderzusetzen.
Genau, ich selber bin das Folgekind. Meine große Schwester Julia ist 4 Tage nach ihrer Geburt, also sie ist normal am ET geboren und 4 Tage danach ganz allein im Krankenhaus gestorben. Und ja, ich bin das sogenannte Regenbogenkind, das Wunder, das danach kam.
Und war das Thema bei euch zu Hause? Also wann hast du von deiner Schwester erfahren und wie hast du von deiner Schwester erfahren?
Also wir wussten das immer, aber es wurde im Alltag nicht so sehr gelebt, weil das einfach ja vor über 35 Jahren noch ein anderes Thema oder ein anderer Umgang war. Und ja, also mich hat meine Schwester mein Leben lang begleitet und ich hatte immer das Gefühl, sie ist da. Und seitdem mein Buch da ist, ist sie auch täglich sichtbar.
Und kannst du dich noch erinnern, ob du Fragen in deinem Kopf dazu hattest? Hast du dir selbst Fragen gestellt, die beantworten können? Konntest du deinen Eltern dazu Fragen stellen?
Nein, also damals war es so, dass gar keine Fragen, also es war klar, dass keine Fragen gestellt werden, obwohl schon alle immer wussten, dass sie da war und auch ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sie immer bei mir war, aber sie war halt nicht sichtbar in meinem Leben und auch nicht in meiner Familie. Und durch das Buch hat sie einen Platz in der Familie oder in meiner Familie bekommen und ist sichtbar in meinem Alltag, jetzt jeden Tag.
Ja, das hört sich total schön an, finde ich, dass du sie dir quasi ja sichtbar und greifbar gemacht hast und dass sie nicht in Vergessenheit geraten ist, ne? Und dass das Ja, dass also du irgendwie in Verbindung sein kannst, ein Stück weit auch, oder?
Ja, also es ist auch so, dass ich das Gefühl hatte, als ich das Buch schreiben wollte, dass ich ganz stark von ihr inspiriert worden bin. Und es gab auch den Moment, als ich mir die Frage gestellt habe, ob ich wirklich dieses Buch veröffentlichen soll oder nicht. Und habe dann entschieden, weil ich ja nicht wusste, ob jemand dieses Buch braucht oder ob jemand dieses Buch mag, dass ich es halt für meine Schwester schreibe. Und wenn es jemand mag, freue ich mich. Aber ich habe es halt auch gemacht, damit meine Schwester nicht umsonst gestorben ist.
Also du hast dir irgendwie auch ein Stück weit einen Sinn gesucht, gebraucht.
Ja, ich musste mein Familiensystem gerade rücken.
Ja. Ja. Also. Ja, auf das Familiensystem gehen wir auf jeden Fall später nochmal ein. Da hat Svana ganz spannende Gedanken. Ja, Kinder trauern anders als Erwachsene. Das ist nicht zu übersehen, wenn man mit Kindern, wenn man Zeit mit den Kindern verbringt und dieses Thema aufkommt, egal ob das im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext ist. Mir ist es immer wieder aufgefallen, mein Erleben ist, dass sie deutlich weniger Berührungsängste dazu haben, dass sie klare Fragen stellen und ihre Gedanken einfach auch ganz klar teilen, ohne anfangs einfach noch die Sorge zu haben, uns auf die Füße zu treten, ne? oder den Betroffenen auf die Füße treten.
Das Falsche zu sagen. Also Kinder sind da einfach unbedacht und fragen. Und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist auch, wie alt das Kind ist. Mhm. Gerade am Anfang ist das Kind noch ja sehr in der Einheit mit sich und der Welt und erlebt noch nicht so stark die Trennung, auch nicht die Trennung durch den Tod. Und das kommt halt erst später. Also sobald die Kinder nach dem 7. Lebensjahr sind, haben sie schon die Vorstellung, dass das Leben enden kann. Vorher leben sie einfach im Jetzt und dann wandelt sich das, dass die Kinder merken, das Leben kann zu Ende gehen. Und unser Anregen ist auch an die Eltern, schaut, wie alt eure Kinder sind und in welcher Welt sie sind und welche Werte ihr vermittelt und ja, was in eure Welt passt. Also wir können euch nicht sagen, ihr könnt das und das sagen, sondern es muss auch in eurer Glauben und Werte und Weltbild passen.
Ja, und ich habe mal so schön diesen Begriff von Pfützenspringen gelesen. Und das spiegelt so dieses im Hier und Jetzt Leben wieder, dass sie in einem Moment in ihrer Trauer sind und im Schmerz sind, sich damit auseinandersetzen und Fragen stellen. Und dann sind sie im nächsten Moment sofort wieder im Spiel zum Beispiel. Und dann wundern sich Erwachsene, glaube ich, ganz oft. Und dann gibt es so Aussagen wie, der trauert ja gar nicht richtig oder warum ist er jetzt auf einmal wieder fröhlich? Und ich glaube, genau das ist dieses Phänomen von im Hier und Jetzt leben. Dann kann die Trauer da sein und dann ist sie auch wieder weg. Und das ist meines Erachtens ein ganz, ganz gesunder Umgang damit, ne? Dass das nicht den kompletten Tag oder das komplette Leben der Kinder bestimmt, sondern dass einfach auch wirklich beides da sein darf. Und das haben wir als Erwachsene häufig verlernt. Ja, genau. Ja, dann ist ja, und was du gerade nochmal angesprochen hast, auch diese Wahrnehmung oder das Vermitteln, was wir als Familie auch leben, das finde ich so wichtig, dass genau, dass es kein Leitfaden gibt, das und das kann man zu Kindern sagen, so und so sollte man mit Kindern reden, denn sie nehmen uns als Familie wahr, sie kennen uns als Erwachsene und wenn ich ihnen auf einmal was ganz, ganz anderes erzähle, als das, was ich sonst lebe, dann stimmt einfach auch die Wahrnehmung nicht mehr und dann fangen die Kinder an zu zweifeln.
Und dann, ja, und Kinder spüren ganz stark, was wahr ist, ne? Also wenn ich glaube, das ist so, dann ist das ja schon auch so, dass es sich gerade die Gefühle und Emotionen gerade bei kleineren Kindern so stark spiegeln, dass die das dann auch fühlen oder glauben. Und was man aber schon sagen kann, dass es Punkte gibt, wo es einfach, die wir euch mitgeben können, wie dass ihr aufs Alter schaut, genauso könnt ihr euren Kindern ganz einfach durch Kreativität auch die Möglichkeit geben, sich auszudrücken und das, was sie erleben, herauszusetzen. Also ganz einfach durch ein Bild. Die meisten Kinder malen, was sie erlebt haben und setzen es dadurch aus sich raus und verarbeiten das. Und zwar trauern Kinder anders als Erwachsene, aber die Kreativität spielt für beide eine wesentliche Rolle. Der Unterschied, den ich gerade in der Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe oft sehen konnte, ist, dass Kinder nicht so sehr drüber nachdenken. Die malen einfach drauf los, wobei die Erwachsenen erstmal gucken, oh, was darf ich jetzt malen oder was wird jetzt erwartet? Da ist es einfach so, dass die Kinder einfach irgendwas herausmalen oder kriegeln und dann ist das schlecht auch wieder draußen und dann fliegt ein Schmetterling und sie gucken dem hinterher und finden eine Blume und sind wieder froh.
Ja, da vielleicht gar nicht unbedingt das Schlechte, um das gar nicht zu bewerten, was ist gut oder schlecht, ne? Sondern der Schmerz oder die Trauer, das darf wieder draußen sein.
Genau.
Ja. Und gerade wenn ich anfange, darüber nachzudenken und das zu planen, was male ich jetzt, was darf auf dieses Blatt, dann bin ich ja irgendwie schon wieder raus aus dem Prozess und das haben Kinder noch so inne.
Genau, also man ist ja ganz stark im Gefühl, in dem malerischen, kreativen. Und sobald man dann halt wieder drüber nachdenkt, was soll ich jetzt malen, ist man natürlich wieder im Kopfbereich. Und wenn wir, ja, Trauer hat halt auch ganz stark was mit Gefühlen zu tun. Und darum geht es halt so ein bisschen, die Gefühle kreativ aus sich herauszusetzen und seine eigene Handlungsfähigkeit zurückzubekommen und die eigenen Emotionen zu gestalten. Weil in der Kunst haben wir halt auch die Möglichkeit, unsere Trauer aus uns herauszusetzen. Und nicht nur anzuschauen, sondern auch zu gestalten. Und das, was wir im Außen verändern, wirkt auch in unser Inneres hinein.
Ja, wollen wir uns den Fragen widmen?
Gerne, genau. Also es kamen ganz lustige Fragen auf jeden Fall und spannende Fragen, wo, ja.
Und einige Fragen haben sich tatsächlich auch überschnitten. Ihr habt ganz fleißig eingereicht und wir fassen das ein ganzes Stück weit zusammen, dass das sich nicht doppelt. Die erste Frage, die ich hier mit einbringen möchte, ist die Frage einer Mama: Wie viel darf ich eigentlich vor meinem Kind trauern?
Ja, also das ist gerade auch bei den Sterneneltern oder frühverwaisten Eltern immer wieder eine Frage, weil natürlich, ja, was sagt man dem Kind? Also man kann dem Kind auf jeden Fall, ist es schlecht zu sagen, es war gar nichts und dann geht man ins Krankenhaus und kommt wieder und weint tagelang. Also es ist, glaube ich, immer gut, ehrlich zu sein und zu sagen, das und das ist passiert und das macht mich traurig. Und dann aber auch zu sagen, ich werde irgendwann, wird das wieder besser werden. Und ich finde, in dem Prozess, wo es quasi sehr akut ist, wichtig, dass die Kinder zwar einbezogen werden und auch Raum bekommen und da sein dürfen und teilhaben und mitgestalten, aber wenn man die Möglichkeit hat, auch die Kinder ein Stück weit rauszunehmen, dass sie vielleicht durch eine Freundin oder jemanden, der dem Kind nahesteht, betreut werden können, damit die Eltern oder ja, die Betroffenen einfach die Zeit haben, auch sich mit ihrer eigenen Trauer auseinanderzusetzen und ja, einfach das zuzulassen, was da ist. Und ich glaube, ganz wichtig ist da, dass die Gefühle und auch gerade die Emotionen der Trauer sich in den Kindern widerspiegelt. Und ja, wird das halt auch ein Stück weit, also manchmal ist es auch schon dadurch, dass man dann rausgeht, einfach ein bisschen freier wieder wird.
Oder auch, ich habe gerade diesen Gedanken, auch das Kind frei zu lassen, ne, in der freien Entscheidung zu lassen, dass es jederzeit gehen kann, wenn es zum Beispiel um eine Situation bei einer Beerdigung geht. Ja. Das haben wir uns vorher darüber unterhalten, dass es unheimlich wichtig ist, wenn ich Kinder mit zu einer Beerdigung nehme, dass die Möglichkeit haben, A, sich zu bewegen, zu spielen, und oder auch diesen Raum zu verlassen und dass es dann im Vorhinein vielleicht auch eine Absprache geben kann, wenn dieses Kind rausgeht, dass dann sich die Tante, der Onkel, die Oma angesprochen fühlt und mitgeht, dass die Eltern oder wer auch immer genau, seine Trauer gerade...
Halt auch wieder, wie alt das Kind ist, ne? Aber dass sie auf jeden Fall die Freiheit haben, damit umzugehen. Und auch da kann man natürlich wieder einfach auch Malsachen mit in die Kirche nehmen, sodass das Kind hat, die Möglichkeit hat, sich auch in eine eigene Welt zurückzuziehen. Also in der Kreativität sind die Kinder dann ja auch ein bisschen in ihrer Welt. Und ja, vielleicht kann man auch noch, wenn das Kind ein Kuscheltier hat, das vielleicht mitnehmen, je nachdem, was euer Kind braucht. Aber die Freiheit auf jeden Fall, sich bewegen zu können und rauszugehen, wenn es zu viel wird, denke ich, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Kinder mitzunehmen, weil sie gehören ins Familiensystem. Und auch wenn man versucht, die Kinder zu schützen, sieht man ja an mir, ja,
es bahnt sich
später ein Buch schreiben.
Ja, es bahnt sich einfach seinen Weg, ne? Also die Ehrlichkeit dem Kind gegenüber ist ein unheimlich wichtiger Punkt, dass es nicht belogen wird oder was vor ihm versteckt wird, aus dem Wunsch heraus, es zu beschützen, weil wir können es nicht vor diesem Schmerz beschützen. Wir sind dazu oder wir sind verantwortlich als Erwachsene, sie zu begleiten oder jemanden zu suchen, der sie begleitet. Wir können es nicht von ihnen fernhalten, weil es es betrifft ihr System. Sie haben das Recht darauf und mit ihren ganz feinen Antennen nehmen sie das einfach auch wahr. Sie können das vielleicht noch gar nicht unbedingt in Worte fassen und vor allem würden Kinder, vor allem Kleinkinder niemals unsere Wahrheit in Frage stellen. Wenn ich sage, da war nichts oder da ist nichts, dann würde das Kind niemals daran zweifeln. Es fängt an sich selbst zu zweifeln.
Das ist halt unter Umständen therapeutisch oder auch ja, psychisch einfach nicht gesund.
Und was ich in der Kinderhospizarbeit auch wirklich häufig erlebt habe, ist, dass Eltern uns als Pflegekräfte gebeten haben, kannst du nicht mit dem da reingehen, kannst du nicht mit dem in diese Situation gehen und das begleiten? Ich schaffe das einfach nicht, ich habe keine Kraft. Und da habt ihr als Eltern, als Erwachsene die Möglichkeit, euch Menschen zu suchen. Und es ist gut, wenn das jemand Vertrautes ist, dem das Kind vertraut und wo es sich zeigen kann, jemand, der diese Emotionen auch auffangen kann. Und es gleichzeitig kann es aber auch jemand sein, der jetzt nicht ganz intensiv in diesem Familiensystem drin ist, ne? Der ein Stück weit auch von außen da drauf guckt. Und wenn ich als Mama, als Eltern in meiner Trauer stecke und da gerade am Weinen und am Verzweifeln bin, davon haben wir vorhin gesprochen, wir dürfen unseren Kindern vertrauen, dass sie genau das nehmen können, was sie fragen und wo sie sich reingeben. Und wenn sie das nicht mehr können, wenn sie es nicht mehr tragen können, dann werden sie sich aus dieser Situation zurückziehen. Und da brauchen wir als Erwachsene feine Antennen, das wahrzunehmen und ihnen das auch zu gewähren. Aber sie werden niemals über ihren Bedarf hinaus fragen oder über ihren Bedarf hinaus, dass es ihnen schadet, sich einer Situation aussetzen.
Ja, und was vielen Eltern hilft, ist auch das Wissen, dass die Trauer, wenn wir sie zulassen, auch wieder geht. Mhm. Also der Moment der Trauer auch bei den Kindern, Trauer kommt in Wellen und wenn es dann kommt, dann ist einfach zuzulassen, damit es raus kann und dann kann es halt auch wieder gehen und sich verwandeln.
Und sie lernen damit einfach auch einen Umgang für ihr kommendes Leben, ne? Wenn ich jetzt ihnen diese Trauer nicht zugestehe oder sie ihnen abspreche oder es runterspiele mit, hey, es ist doch gar nicht so schlimm oder es ist alles wieder gut oder dann können sie diesen Umgang damit nicht erlernen, dass es da sein darf. Und dann werden sie schon als Kind, da ist es dann vielleicht noch nicht sofort so sichtbar, aber gerade auch als jugendlicher Erwachsener keinen gesunden Umgang damit finden können.
Ja, und oft machen wir uns als Eltern viel, viel mehr Gedanken darüber, als es den Kindern dann nachher wirklich ein Thema ist. Also es ist viel mehr für uns ein Thema, weil wir da so stark auch im Denken sind und nicht einfach nur im Fühlen. Die meisten Kinder gehen damit sehr natürlich um. Und darauf muss man einfach auch ein Stück weit vertrauen und dann ja, einfach auch ehrlich antworten und wenn man mal eine Frage nicht weiß, sagen, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, was denkst du denn? So, dass es einfach sein darf. Hm. Vielleicht kommen wir nochmal zu den anderen Fragen.
Hm. Ja, ich habe jetzt hier noch eine Frage, dass eine Mama ihr Baby verloren hat in einer ganz frühen Schwangerschaft und das im Garten ihrer Eltern begraben hat und jetzt die Frage war, ob sie ihrem Kind davon erzählen soll oder darf. Und da haben wir, glaube ich, gerade schon ganz, ganz viel dazu erzählt, ne? Ich finde gerade wieder dieser Punkt, die Ehrlichkeit. Und du hast da noch was zum Familiensystem
zu sagen. Also ich bin da auf jeden Fall, ich persönlich würde das auf jeden Fall sagen. Und ich kenne auch ganz viele Eltern, die ihre Kinder im Garten begraben haben. Ich kenne auch Eltern, die haben in der Urne ihre Kinder zu Hause stehen, auch mehrere. Das war für mich gerade in der Anfangszeit, als ich dann in den Raum kam, wo ich wusste, da stehen einfach 4 kleine Kinderurnen, schon auch ein Moment, wo ich ja voller Ehrfurcht da in diesen Raum kam, aber ja, das zu spüren und zu wissen, das ist so, weil ja, ich finde es total wichtig, ehrlich zu den Kindern zu sein und im System den Kindern zu sagen, dass es da jemand gab. Also ich selber habe mich ganz, ganz lange gefragt, warum meine kleine Schwester die Rolle der Ersten hat und nicht ich eigentlich auf dem Platz der Ersten bin. Aber irgendwann habe ich halt verstanden, dass ich gar nicht die große Schwester bin, sondern dass ich eigentlich die kleine Schwester von Julia bin und die Dritte quasi den Platz von der Ersten hat. Und dann wurde mir klar, warum einiges so ist. Und es hilft einfach, das eigene Leben zu verstehen und seinen Platz im Familiensystem. Und ich denke.
Und auch seinen Platz im Leben dann zu finden, ne?
Ja, wenn du dich, einfach die Kleine.
Naja, und wenn du dich schon in deiner Familie, wenn du schon in deiner Familie nicht den Platz findest, wie sollst du dann im Leben, in der Welt deinen Platz finden? Ja. Und dann äußert sich das irgendwann in Symptomen, die überhaupt nicht mehr auf diese Situation zurückzuführen sind, ne? Und ich glaube, es ist unheimlich schwer, das rückwärts zu verstehen und das aufzudecken oder aufzudrieseln.
Und einfach Unsicherheit, ne? Weil man immer denkt, wieso, ich bin doch die Erstgeborene. Und das stimmt aber gar nicht, weil da noch ein Kind ist. Und einfach auch dann selbstsicher zu wissen, das ist mein Platz und das, was man fühlt, mit dem, und das ist, glaube ich, auch was in der Trauer wichtig ist, einfach mit dem zu gehen, was wirklich ist, weil die Kinder spüren das und wundern sich dann, warum ich falsch bin. Und sie sind gar nicht falsch, sondern ihnen fehlt einfach Information.
Und was ich auch einen ganz bedeutsamen Punkt finde, ist, wenn das irgendwann, also wenn da ein Konstrukt aufgebaut wird an Geschichte, die drumherum gebaut wird, ne, um dieses Kind zu verschweigen, um dem lebenden Kind nicht so viel aufzubürden, wenn das irgendwann auffliegt, und es wird irgendwann auffliegen, dann ist es einfach auch ein großer, großer Vertrauensbruch.
Ja, und es bindet einfach auch unglaublich viel Energie und Kraft.
Ja, dann ist es einfach eine Verletzung der Bindung, die das Kind dann in dem Moment erlebt, wenn es bemerkt, dass seine Eltern es jahrelang, monatelang belogen haben, dass es, und ich glaube, dass das dann gar nicht mehr so im Mittelpunkt steht, ne? Dass das Kind das gar nicht mehr im Fokus hat, ihr wolltet mich schützen, sondern das erfährt erstmal, ihr habt mich jahrelang angelogen.
Oder mir ist einfach auch nicht gesagt, ich durfte nicht teilhaben davon.
Ja, dann haben wir eine Frage. Da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln und ich musste darüber schmunzeln, weil ich ganz persönlich selbst auch in dieser Situation war, mir die Frage gestellt zu haben. Fragt ein Kind seine Mama, wann sie eigentlich die Schwester wieder ausbuddeln auf dem Friedhof? Ja. Und ich glaube, wenn man die Frage als Mama bekommt, ist man erstmal sprachlos.
Ja, also das ist, glaube ich, auch öfter, dass die Kinder dann denken, ja, das ist vielleicht ja wie im Bauch, die wachsen auf dem Friedhof und dann holt man sie wieder ab. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass die Kinder verabschiedet werden und richtig verabschiedet werden und auch die Geschwisterkinder mit einbezogen werden, weil das Kind ist gestorben und man muss sich von dem Kind verabschieden.
Auch egal, welches Alter das Kleinkind hat. Ne?
Ja. Egal, wie alt das Kind ist, das geht, und egal, wie alt das Geschwisterkind ist.
Und darf ich da noch mal kurz einhaken, weil du gerade gesagt hast, man muss sich verabschieden. Ich finde, man muss ihnen die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden, wenn sie das nicht wollen. Ich kann sie auch jetzt nicht dazu zwingen, mitzukommen und zu sagen, jetzt verabschiede dich mal. Aber ich muss einen Rahmen schaffen und eine Möglichkeit schaffen, dass es diesem Kind ermöglicht wird.
Also erstmal müssen die Eltern sich verabschieden und dann dürfen die Kinder sich mit verabschieden. Aber leider müssen die Eltern sich verabschieden, was aber nicht heißt, dass man das Kind nicht im Herzen tragen darf. Aber die Realisierung oder das Verstehen, dass das Kind wirklich gestorben ist, ist hart, ist einfach notwendig. Und dann zu sehen, mein Kind ist gestorben und ich muss mich von diesem Kind verabschieden, auch wenn die Liebe zu meinem Kind bleiben darf.
Und es braucht vor allem Zeit, ne? Also das zu begreifen, vor allem auch nochmal für Kinder mitzuerleben, im allerbesten Fall miterleben zu können, wie sich der Körper verändert, wie sich das Kind anders anfühlt. Oder dass, wenn das nicht die Möglichkeit oder wenn es die Möglichkeit nicht gibt, das vielleicht auch ein Stück weit über Fotos zu machen. Da war das Kind in meinem Bauch und jetzt ist mein Bauch klein und jetzt ist hier das Grab. Oder also weißt du, die Schritte, die möglich sind, in irgendeiner Form zu visualisieren und in irgendeiner Form begreifbar zu machen.
Genau, also wenn es die Möglichkeit gibt, bin ich immer dafür, dass die Geschwisterkinder einbezogen werden sollen und auch das verstorbene Baby anschauen sollen und wenn die das möchten, auch anzufassen und dabei zu sein. Es ist aber nicht immer möglich. Jetzt ist aber nicht, wenn dieser Abschied nicht möglich war, alles verloren. Also dafür kann man immer noch auch zum Beispiel durch künstlerische Sachen wie Bilder malen, also schreiben, haben die Kinder ja oft noch nicht. Einen Abschiedsbrief können vielleicht die Eltern für das verstorbene Baby schreiben und dann können die Kinder einfach Bilder dafür malen und kreativ Abschied nehmen für das Kind, das einfach wieder in den Himmel geht oder je nachdem, was ihr in eurem System glaubt.
Ja, zwei weitere Fragen waren, zum einen muss ich selbst sterben und wann musst du eigentlich sterben, Mama? Also auch wirklich die Angst darum, die Eltern zu verlieren.
Ja, genau. Also ja, wir müssen alle irgendwann sterben, aber für die Kinder zu sagen, im Moment bin ich hier und im Moment kann ich mich um dich kümmern und es ist alles in Ordnung, ist, glaube ich, ja, wesentlich, dass die Kinder sich sicher fühlen. Trotz dessen ist es gut, auch in Momenten, wo es den Kindern gut geht, je nachdem natürlich, wie alt sie sind, darüber zu sprechen, dass der Tod auch mit in unser Leben gehört. Wir alle werden irgendwann sterben und ja, wir Erwachsenen tun uns oft schwer damit, darüber nachzudenken und ja, euch bitte ich auch oder lade euch herzlich ein, mal darüber nachzudenken, wie wollt ihr das gestalten, wenn ihr stirbt oder ja, wie ist es, wie wollt ihr mit dem Tod in eurer Familiensystem, in eurer Familie umgehen und ja, was wollt ihr euren Kindern mitgeben? Jetzt könnt ihr ihnen schon Kräfte für die Zukunft mit auf den Weg geben.
Ja, und sie haben einfach noch einen ganz, ganz natürlichen Umgang damit, Dinge zu begreifen und Dinge zu verstehen. Und auch Pia und ich bekommen manchmal so die Aussage, na ja, klar, eure Kinder wachsen ja bei euch damit auf. Das ist ja kein Wunder, dass sie so gut damit umgehen können. Und zum einen würde ich mal die Bewertung weglassen wollen, ob gut oder schlecht oder wie auch immer. Sie haben einfach einen Umgang damit. Und bei uns ist das unsere Arbeit gar nicht so viel Thema. Was wir halt tun, ist, dass wir sie von klein auf in natürliche Kreisläufe mit einbinden. Also die Frage nach, muss Mama sterben, mal herausgestellt in den Kreislauf der Natur. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, da ist Leben, da ist Wachsen, da ist Entwickeln, da ist Sterben, da ist Veränderung. Und wenn wir auf der Straße einem toten Regenwurm begegnen, dann wird das aufgegriffen und dann fragen die Kinder danach und genau da habe ich die Möglichkeit, einen Grundstein zu setzen für einen Umgang. Wir können den angucken, wir können überlegen, warum ist der wohl gestorben, den können wir sogar anfassen, den können wir beerdigen.
Naja, und dadurch können auch die Kinder einfach selber Erfahrung sammeln, also auch verstorbene Tiere. Also meine Kinder bestatten die und da wird eine Kerze angezündet, weil Mama macht das auch so. Und ja, das ist dann irgendwie für die auch in Ordnung. Und ich glaube, Kinder ja leben noch ganz stark in Bildern und Geschichten. Und da ist zum Beispiel auch sehr schön die Geschichte von der kleinen Raupe, der Abschied der kleinen Raupe, wo die Raupe einen guten Freund hat und auf einmal merkt die Raupe, irgendwie fühlt sie sich komisch und am nächsten Tag ist sie ein Schmetterling. Und dann möchte sie immer zu ihrem Freund, aber der kann irgendwie die Raupe nicht finden und ist ganz traurig. Und manchmal hat er aber das Gefühl, er begegnet seinem Freund, obwohl er die Raupe nicht mehr sehen kann. So, und dass man da so ein bisschen seinen Umgang lernt und guckt, wie das geht. Also meine Mutter hat immer gesagt, wenn ein Kaninchen oder irgendein Haustier verstorben ist, ist ja super, dann können wir das mit dem Abschied nehmen, schon mal üben. Das fand ich als Kind nicht so toll, aber da liegt sicherlich ein bisschen Wahrheit drin.
Es liegt halt die Wahrheit da drin, dass wenn ich bei einem Regenwurm bin oder bei einem Vogel oder was mir jetzt emotional nicht so nah ist, bei Haustieren ist es ja für Kinder auch sehr, sehr emotional, ne? Und nicht nur für Kinder. Aber wenn ich das in Situationen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, üben kann, in denen sie emotional noch gar nicht so in einer Notsituation sind, dann haben sie Möglichkeiten, in Umgang damit zu finden, als wenn sie das erste Mal mit dem Sterben und dem Tod konfrontiert werden, wenn es sie emotional auch wirklich stark bewegt, dann würde ich nicht sagen, ist es zu spät, einen Umgang zu finden. Aber das vorher immer wieder aufzugreifen und ihnen einen Umgang vorzuleben und für sich einen Weg finden zu lassen,
stärkt einfach das Innere. Also es ist so ein bisschen wie in der Kunst. Also sie können ja dadurch die Bilder rausstellen und angucken. Und auch den Regenwurm kann man ja ganz gut angucken, ohne dass irgendeiner zusammenbricht, und kann da auch mal anfassen und gucken. Und dann geht man einfach wieder weiter und das Leben bleibt im Fluss. So, und ich glaube, das ist halt auch gut zu lernen an Vögeln, Regenwürmern oder was auch immer nicht so emotional ist, dass das Leben weitergeht und dass es auch wieder weggeht. Also auch wenn man den toten Vogel sieht, der ganz schön war und dann traurig ist und dann aber den beerdigt und weitergeht, dann ist das Leben, geht weiter und es ist in Ordnung.
Ja, da ist auch die Frage nach, wenn wir zum Friedhof gehen und die Oma besuchen wollen, warum kann ich denn die Oma eigentlich nicht sehen? Wo sind denn die ganzen toten Menschen hier? Das greift sich schön auf, finde ich, mit einer Frage nach, geht das Leben eigentlich weiter? Was ich einen wunderschönen Umgang mit Kindern finde, wo ich mir als Erwachsenen auch ein Stück weit die Verantwortung von den Schultern nehmen kann, die richtige Antwort zu finden, ist, ihr könnt immer Gegenfragen stellen. Was glaubst du denn, wo die Menschen sind? Was glaubst du denn, was mit denen passiert, wenn sie verstorben sind? Und das dann ein Stück weit auch so stehen lassen können, ne? Das gar nicht zu beurteilen oder zu formen, sondern die Kinder ihre eigenen Bilder entwickeln zu lassen und über ihre eigene Fantasie
einen Umgang zu finden.
Und häufig kommen vor allen Dingen, also das habe ich oft erlebt, dass Antworten kamen, die mir wirklich eine Gänsehaut gemacht haben, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Und da haben sie so tolle Ideen dazu.
Ja, also ich hatte mal den Moment, dass ich auf einem Friedhofsweg lang ging und dann die Raupe leider ihr Ende gefunden hat und dann die Kinder gesagt haben, ja, also die wird jetzt ein Stern und dann wird sie ja wiedergeboren. Also für die war das nicht so ganz so schlimm. Ich stand dann da und war so, ja, okay. Und ich glaube, oft denken wir müssen irgendwelche schlauen Antworten geben, aber die Frage einfach, was glaubst du? Und dann sind die Kinder auch einfach damit wieder zufrieden. So, ja, okay, die Eltern oder die Oma ist nicht hier auf dem Friedhof, sondern irgendwie vielleicht ihre Hülle ist da und dann ist es auch wieder gut. Und du hattest da ein sehr schönes Beispiel mit dem Handschuh.
Ja, dass man das Kindern ganz gut erklären kann, oder ich habe das zumindest auch gerne so gemacht, das Bild von meiner Hand, die im Handschuh steckt, und wenn der Mensch gestorben ist, dann geht die Seele, ich ganz persönlich glaube an eine Seele, geht aus diesem Handschuh raus, und der Handschuh ist eben die Hülle, die übrig bleibt und die Hülle, die wir beerdigen, und das ist das, was jetzt unter der Erde ist.
Genau, also ich glaube auch glaube, dass der physische Leib da beerdigt ist und der Geist und die Seele woanders hingehen. Und ich würde den Kindern das auch immer so sagen, aber sagt euren Kindern einfach, was ihr glaubt, und es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, es gibt Menschen, die glauben das und es gibt Menschen, die glauben das und wir wissen es einfach nicht so genau.
Das finde ich auch wichtig, ne? Ich weiß es nicht.
Genau.
Das darf ich sagen.
Auf jeden Fall. Also wir dürfen immer sagen, auch auf all die Fragen, wir wissen es auch nicht so genau. Also ich habe mal ein Gespräch mitbekommen zwischen zwei Kindern. Eins war unter 7 und eins über 7 und dann ja, war halt die Frage, was ist denn jetzt in dieser Urne? Und das kleine Kind war fest davon überzeugt, dass Sternenstaub in der Urne ist, weil wenn die Menschen sterben, dann bleibt Sternenstaub über. Und es war für sie wirklich totale Faszination und das Heiligste. Und ja, das andere Kind war der festen Überzeugung, ja, da sind die Knochenreste und der Knochenstaub drinne. Und das ist überhaupt nicht schön. Und das war aber auch eher naturwissenschaftlich dann spannend. Und beide wollten gerne mal reingucken. Und ja, es gab keine Einigkeit, aber beide konnten das für sich so stehen lassen. Und ja, ich fand es sehr interessant, was auch die Kinder da für Ideen haben.
Ja, und beides stehen lassen finde ich irgendwie auch ganz schön. Da hat jeder so seine Wahrheit, die wir auch in solchen Momenten gar nicht zurechtrücken müssen. Also wenn wir auch immer wieder davon sprechen, seid ehrlich mit euren Kindern, wenn sie ihre eigene Fantasie da mit einsetzen und eine Idee davon haben, was da drin ist, dann muss ich das nicht zurechtrücken und sagen, ey, nee, da ist aber die Asche drin, das ist kein Sternenstaub.
Ja, also dann, es ist ja auch so, okay, wir wissen zwar, dass da die Asche drin ist, aber wir alle wissen auch nicht hundertprozentig, wie das Leben nach dem Tod ist, wie es mit der Seele ist, wie es mit dem Geist ist und das Rätsel des Lebens bleibt ein Leben lang.
Und die Bilder, die wir den Kindern mitgeben, schaffen viel weniger Verbindung als die Bilder, die sie sich selbst kreieren.
Ja.
Wenn eure Kinder größer sind, dann kann man da auch immer ganz toll Google befragen, weil ich kann jetzt die Urne in den meisten Fällen nicht mehr aufschrauben und da reingucken. Aber ganz sicher findet ihr auch Bilder, die ihr euch bestenfalls vorher einmal alleine anguckt, um sie dann begleitet mit dem Kind anzusehen. Svana zieht gerade die Augenbraue hoch. Ich bin gespannt, was sie sagt. Das auch ein Stück weit sichtbar zu machen, ja, zu visualisieren. Jetzt sag du, was du denkst.
Also aus meiner Erfahrung ist es meistens mit dem Google nicht mehr so. Also man ist da ja doch meistens sehr eingespannt in Abschiednahme und die eigene Trauer und ja, irgendwie.
Ja, die Fragen können ja auch später auftauchen. Das muss ja gar nicht die Akutsituation sein. Und es kann ja vielleicht auch dann die Oma, der Onkel, die Tante, wer auch immer machen. Ne?
Ja, also ich würde einfach das Rätsel des Lebens als Rätsel auch ein Stück weit stehen lassen und einfach auch sagen, es gibt verschiedene Glaubensarten und Meinungen, wie das ist. Und würde da eher noch mal gucken, wie alt auch das Kind ist. Ne? Also gerade die Kinder unter 7 sind doch noch sehr, wir sind alle eins. Und danach, also gerade bis zur Pubertät, ist es doch meistens so, dass die Kinder glauben, der Tod ist eine Art Person. Sei es jetzt jemanden, der den Verstorbenen abholt oder ein Engel. Da gibt es schon auch einige, ja, da ist es bei einigen ähnlich so. Und was, glaube ich, bei uns allen gleich ist, auch wenn der ein oder andere glaubt, zu wissen, die geistige Welt ist Realität, dass wir es einfach nicht ganz greifen können als Mensch und dieses Rätsel uns mitgegeben ist und wir aber jeden Tag auch uns dem bewusst machen können. Und wenn wir damit leben, dass das Leben endet, können wir einfach vielleicht ein bisschen mehr Kraft für das Hier und Jetzt uns nehmen und ja, alle ein bisschen mehr Liebe in unser Leben fließen lassen.
Ja, das ist manchmal so schwer, wenn man da so im Schmerz drin steckt, ne?
Das ist immer schwer. Auch das ist nur ein störender Glaubenssatz.
Ja, eine Frage, die fand ich auch besonders schön. Tut Sterben eigentlich weh? Und da musste ich auch einen Moment drüber nachdenken und ich habe diese Frage nie gestellt bekommen. Ja, und mein Gedanke dazu ist, dass ich da als Erwachsener definitiv keine Illusion aufrechterhalten darf oder aufrichten darf von nein, auf gar keinen Fall, da musst du überhaupt keine Angst vor haben, denn es ist Fakt, dass es so sein kann. Es stirbt nicht jeder Mensch mit Schmerzen, es hat nicht jeder Mensch Schmerzen, aber es kann definitiv so sein, genau. Und das dürfen wir den Kindern nicht falsch mitgeben oder falsch sagen. Ne? Dann hat Mama vielleicht gesagt, hey, das tut überhaupt nicht weh, und plötzlich sehen sie den Zugehörigen im Bett und die haben Schmerzen, und dann passt das nicht überein. Ne?
Ja, oder auch für spätere Leben. Ne? Also ich kann schon verstehen auch, dass man seinen Kindern da erstmal schützen will, aber dann im späteren Leben, wenn sie dann doch feststellen, sterben können, wehtun, ist es einfach ein starker Vertrauensbruch.
Und ich kann eben, was ich wichtig finde an der Stelle, dass ich ihnen mitgeben kann, dass es Hilfe gibt, dass jemand da ist. Ich kann das nicht immer vermeiden, dass es wehtut, aber ich weiß, wo ich mir Hilfe holen kann. Oder ich weiß, wie ich dir helfen kann. Wir wissen, wie wir der Oma, dem Papa, der Mama, wer da auch immer gerade im Sterben liegt, wie wir denen helfen können. Es gibt Hilfe, es gibt einen Weg, und wir können was tun.
Ja.
Genau, und du hast ganz schön das auch nochmal mit dem seelischen Schmerz.
Ja, also auch wenn es physisch natürlich keinen Schmerz oder manchmal keinen Schmerz gibt, ist es schon auch so, dass Sterben ja meistens seelischen Schmerz verursacht, weil einfach durch dieses Weggehen des Menschen, der Seele, des Geistes, wie auch immer man das nennen will, einfach erstmal seelischer Schmerz, Trauer, Verlust zurückbleibt. Und Kinder trennen aus meiner Erfahrung nicht so stark in körperlichen, physischen Schmerz, sondern wenn die Seele Schmerzen hat, dann sind die auch real. Und jeder, der mal wirklich, der in Trauer war, der weiß, dass seelischer Schmerz einfach auch eine große Realität haben kann.
Die Frage danach, warum jemand sterben muss, warum ist das Herz krank, warum sind die Menschen überhaupt krank? Hast du da eine Idee zu?
Ja, also ich selber, mein Stiefvater ist letzten Herbst an Herzversagen gestorben nach einer Herztransplantation, und bei uns zu Hause war lange Thema, warum kann das Herz erkranken? War man dann nicht lieb? Und natürlich hat es, oder ich habe meinen Kindern das so erklärt, dass der physische Leib nicht unbedingt was mit dem, wie man ist, zu tun hat. Und dass es einfach sein kann, dass der physische Körper dem nicht mehr standhalten kann, was da an Erwartungen quasi alltäglich ist. Und dass manche Menschen einfach eine andere körperliche Grundlage mitbekommen haben oder halt auch einfach erkranken können.
Ja, und wenn ich jetzt an kleinere Kinder denke, dann finde ich es ganz wichtig, wenn man von Krankheit spricht. Also es darf von Krankheit gesprochen werden, aber dass es da wirklich auch einen Unterschied gibt zwischen einer Erkältungskrankheit und einer Krebserkrankung, an der der Zugehörige zum Beispiel oder der, ich finde es immer blöd, immer nur den Opa zu verwenden, an der Opa gestorben ist. Weil sonst bekommen sie nämlich einfach auch Angst im Alltag. Dann bekommen sie einen Schnupfen und haben dann, oder der Papa bekommt einen Schnupfen und dann haben sie Sorge, dass auch der Papa jetzt stirbt. Also, dass man wirklich einen Unterschied macht zwischen einer Erkrankung und der ist wirklich schwer, schwer krank. Und der Körper schafft es nicht mehr, der hat nicht mehr die Kraft, damit zu leben. Das Herz hat nicht mehr die Kraft, den Körper zu versorgen. Ja, und da sind wir bei dem Punkt, der mir ganz persönlich, und da stoße ich auch nicht immer auf Zustimmung, aber der mir ganz persönlich wichtig ist, die Dinge beim Namen zu nennen. Also wenn der Opa oder der Opa ist so doll krank, dass der Körper das nicht mehr schafft, und dann stirbt er. Dann schläft er nicht ein, dann geht er nicht auf eine lange Reise, und dann, ich weiß nicht, was gibt es noch dazu?
Das ist... Ja, das würde ich auch immer auf jeden Fall sagen. Also Tod ist nicht wie Einschlafen. Ne? dann unter Umständen hat das Kind dann immer abends Angst einzuschlafen mhm. oder hat Angst, wenn Mama einschläft.
Oder wenn der Papa auf Geschäftsreise geht, dass er nicht mehr wiederkommt.
So, ne? Also auch die Toten, diese fahren nicht einfach ganz, ganz weit weg, sondern die sind wirklich gestorben. Und das zu benennen, schenkt auch einfach ein Stück halt Klarheit. Und das ist so und das bleibt auch so. Also
die kommen nicht
mehr nicht zurück. Oder auf jeden Fall nicht im physischen Sinne. Manche glauben ja, dass die wiedergeboren werden, aber erstmal sind die tot und kommen in der Form nicht wieder zurück. Und da ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich und vor allem auch den Kindern Zeit gibt, sich anzupassen. Mhm. Also an diese neue Situation, die je nachdem, welche Bindung das Kind zu dem Opa, der Tante, den Eltern im schlimmsten Fall hatte, bedarf einfach einer Zeit der Anpassung. Und Zeit ist gerade im Thema mit Tod ganz, ganz wichtig. Also lasst euch Zeit, lasst euren Kindern Zeit und nehmt euch auch Zeit und Raum, diese besondere Zeit in eurer Familie zu gestalten und ja, einfach zu erleben und zusammen auszuhalten und ein neues Miteinander zu finden und ja, in Liebe da mit euch und eurer Mitmenschen umzugehen.
Ja, wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen was mitgeben konnten und wie ich das immer gern sage, nehmt euch einfach das mit, was für euch passt. Wenn euch Fragen dazu kommen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, die eure Kinder euch gestellt haben, wo ihr nicht so genau wisst, wie ihr darauf antworten könnt, dann stellt sie uns gern.
Ja.
Wir packen euch alle wichtigen Links, zum Beispiel den Link zu unseren Instagram-Accounts, wo ihr uns gut erreichen könnt, in die Shownotes.
Ja, und wichtig ist vielleicht auch, dass es einfach Impulse sind, um euch anzuregen, eure eigenes zu finden und selber zu gestalten. Also seid kreativ, findet euren Weg, euren eigenen Umgang.
Und vertraut euren Kindern, dass sie kompetent sind, damit umzugehen. Und dass sie das fragen, was sie vertragen können und dass sie sich in die Situation reingeben, die sie aushalten können.
Ja, und vertraut auch auf euch und euer Gefühl. Also auch manchmal, also Eltern haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl für ihre Kinder und auch manchmal, wenn es dann doch so sein sollte, dass ihr glaubt, ihr braucht Hilfe, dann ja, sucht euch Hilfe und sucht auch Antworten und Leute, die mit euch gemeinsam diese Zeit aushalten können.
Das war unser Beitrag zu dem diesjährigen Memento-Tag 2020. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein durften. Ich freue mich jetzt schon auf die vielen anderen Beiträge, die der Memento-Tag hervorbringt. Kinder in Trauersituationen mit einbeziehen ist ein sehr herausfordernder Prozess, eine sehr herausfordernde Aufgabe. Und ähnlich herausfordernd ist auch der Umgang mit trauernden Zugehörigen, mit trauernden Erwachsenen-Zugehörigen. Dazu haben wir euch ein kostenfreies Workbook erstellt. 11 Impulse für Begegnungen mit trauernden Zugehörigen. Du musst es nicht können, doch du kannst es lernen. Auf 16 Seiten schreiben wir über das Zuhören, darüber die richtigen Worte zu finden, über Verantwortung, über Berührung und Verlässlichkeit, über professionelle Nähe statt professioneller Distanz, über Empathie und Sensibilität. Es soll euch dabei unterstützen, einen Weg zu finden, auf Zugehörige zuzugehen, eure Scham, Angst oder eventuell auch Unsicherheiten ablegen zu können und den Mut zum offenen und klaren Umgang zu finden. Das und einiges mehr findet ihr in diesem Workbook. Nehmt euch einfach davon mit, was ihr braucht. Ihr könnt es euch runterladen, ihr könnt es euch zu Hause ganz in Ruhe durchlesen, ihr könnt es unterwegs in mobiler Version lesen. Einige von euch haben es auch schon mit auf die Arbeit genommen und auch den Kollegen zur Verfügung gestellt. Den Link zum Workbook findet ihr in den Shownotes.